Was sagt der Koran über Gott und was sagt die Bibel über Gott? Was sagen Koran und Bibel über Gewalt und Frieden, über Nächstenliebe und Barmherzigkeit und über moderne Fragen wie Frauen, Gender, Homosexualität? Oft liegen sie gar nicht so weit auseinander, die heiligen Schriften des Christentums und des Islam. Diesen Eindruck gewinnt man bei der Lektüre des Buches Bibel trifft Koran, geschrieben von der katholischen Theologin Angelika Walser, Professorin an der Universität Salzburg, und dem islamischen Theologen Muhannad Khorshide, Professor an der Universität Münster. Das Buch geht auf eine Artikelserie in den Salzburger Nachrichten zurück. Über mehrere Jahre haben die beiden Theologietreibenden jedes Mal ein Thema vorgelegt bekommen und dann aus biblischer und aus koranischer Sicht erklärt. Himmel und Hölle, Gott und Göttin, Adam und Eva. Was hat der islamische Theologe an der Bibel entdeckt? Das habe ich letzte Woche vor der Buchpräsentation in Salzburg den Autor Muhannad Khorshide gefragt.
Also was überhaupt für Muslime neu ist, ist das Bewusstsein zu entwickeln, dass Gott sich nicht nur im Koran offenbart hat, so dass uns Muslimen andere Bücher nichts angehen, sondern im Gegenteil, es handelt sich hier um einen Gott, der sich auch in der Bibel offenbart hat, nicht nur im Koran. Und das heißt, dass die Bibel für mich als Muslim etwas auch bedeutet und sie geht mich auch was an. Und das ist nicht das Buch der anderen, sondern das ist unser Buch auch. Und das ist etwas, was ich glaube, im Bewusstsein vieler Muslime doch neu.
Was beispielsweise können nun Muslime durch die Bibel Neues lernen?
Also zentral interessant finde ich in der Bibel die Betonung, Gott ist die Liebe, also diesen Aspekt der Liebe, der im Koran zwar vorkommt, aber nicht so wirklich reflektiert innerhalb der islamischen Theologie. Und durch die Auseinandersetzung mit der Bibel bleibt man als Muslim stehen und sagt, Moment, da war auch was im Koran über Liebe, über Barmherzigkeit Gottes. Dann schaut man nochmal hinein im Koran und dann sieht man, wie in der Sure 5, 54, Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Also Gott sucht Mitliebe. Liebende, das ist nicht nur etwas, was christlich ist, sondern auch im Islam sucht Gott auch mit Liebende. Es geht um ein Gott-Mensch-Verhältnis als Liebesverhältnis. Das, ja, der Blick auf diesen Aspekt wird geschärft durch die Auseinandersetzung eines Muslims mit der Bibel.
Beim Lesen des neuen Buches Bibel trifft Koran merkt man, um Bibel und Koran heute zu verstehen, ist ein historisch-kritischer Zugang unerlässlich. Vor allem, um mit schwierigen Stellen umzugehen.
Das ist definitiv unerlässlich, sich historisch kritisch auch mit den Heiligen Schriften, auch mit dem Koran auseinanderzusetzen, allein aus dem Grund, wir reden über ein Buch, das 1400 Jahre alt ist, in einem völlig anderen Kontext, als es unseren heute verkündet wurde. Denken Sie an patriarchalische Aussagen, Körperstrafen, kriegerische Auseinandersetzungen. Das kann man nicht einfach als Instruktionen so hinnehmen und meinen, ja, das ist an uns heute gerichtete Imperative von Gott, sondern das muss im historischen Kontext verortet werden. Und die Frage, die sich stellt hier, ja, was wollte der Koran an damals in der Gesellschaft verändern, was beschreibt er für Zustände damaliger Zeit? Und danach fragt man sich ja, und was heißt das jetzt für mich heute? Was nicht heißt, dass ich das Wortlaut so eins zu eins übernehme und den Hier und Jetzt übertrage, sondern was würde mir Gott heute sagen wollen, würde heute in meinem Kontext, in meiner heutigen Sprache zu mir sprechen würde. Und deshalb ist diese historisch-kritische Auseinandersetzung auch so wichtig.
Sagt Muhannad Khorshide. In ihrem gemeinsamen Buch Bibel trifft Koran hat die katholische Ethikerin Angelika Walser die Sicht der Bibel dargestellt. Hat sie dabei auch etwas über den Koran gelernt?
Also ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht wirklich so richtig eine Spezialistin für interreligiösen Dialog, die immer schon den Koran gelesen hätte, sondern ich habe wirklich anhand der Themen, die ich zu bearbeiten hatte, dann erst oft gelesen, was Herr Khorshide von seiner Seite aus gesagt hat. Mein Spezialgebiet ist ja eher so die Ethik, die Bioethik hier auch besonders. Und da habe ich schon Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel die Sure 22, da ist davon die Rede, dass der Mensch geschaffen wird. Und wie das dort geschildert wird, ist das zunächst mal Also der Mensch Adam, der aus der Erde kommt, das ist ganz, ganz parallel zu uns. Und dann aber habe ich gesehen, wie da drin sowas wie eine Sukzessivbeseelungstheorie mitschwingt, die ich vom Christentum zwar nicht aus der Heiligen Schrift kenne, aber sehr wohl aus der christlichen Tradition, nämlich von Thomas von Aquin. Und wenn man dann zurückfragt, ja, woher kommt das, dann stößt man ganz schnell auf Aristoteles, der sowohl von islamischen Kollegen als auch von christlichen Theologen des Mittelalters rezipiert wurde. Und auch wir hatten ganz lang die Vorstellung, geleitet durch Thomas von Aquin, dass es da verschiedene Stadien sozusagen der Seelenbildung gibt, bis dann am Ende wirklich der Mensch als mit seiner Vernunftseele herauskommt. Und das war eine große Entdeckung für mich, dass wir da wirklich ein gemeinsames Erbe haben in der antiken Philosophie. Und das hat dann natürlich im Islam unterschiedliche Auswirkungen auf ethische Fragestellungen, wie zum Beispiel Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch. Die sind, sagen wir mal, bis zum 19. Jahrhundert unseren Theorien in der katholischen Kirche ganz ähnlich. Weil wir hatten auch Theologenschulen, die in dieser Sukzessivbeseelungstheorie gedacht haben. Heute nicht mehr, aber wir haben da eine gemeinsame theologische Tradition, auch theologisch-philosophisch. Das war für mich zum Beispiel eine echte Entdeckung.
Wie aber geht man mit offensichtlich zeitbedingten Aussagen um? Wie mit schwierigen Stellen, sowohl in der Bibel als auch im Koran? Ist dafür die historisch-kritische Zugehensweise unverzichtbar?
Ja, unbedingt. Also ich glaube schon auch, der interreligiöse Dialog ohne diesen historisch-kritischen Zugang ist sehr, sehr schwierig. Ich habe allerdings auch bei Herrn Korchede immer gesehen, dass der über den eigentlichen Bibeltext hinausgeht und immer wieder zum Beispiel auf die mystische Tradition des Islam zu sprechen kommt. Und auch da gibt es Parallelen, dass die Mystik viele Dinge sehr undogmatisch sieht, sehr, ja, manchmal so, dass ja auch im Christentum es wirklich eine Spannung gab zwischen einer spirituellen mystischen Theologie und einer dogmatischen Theologie. Das ist teilweise bis heute der Fall, ja. Also, dass die Dogmatiker sagen, na ja, aber so geht das nicht, so kann man nicht über Gott reden. Genau das gibt es auch im Islam. Ja, also der Sufismus ist nicht umsonst so eine starke mystische Tradition, wo ja auch Vertreterinnen dieses Sufismus politische Verfolgung teilweise erlitten haben, weil sie eben nicht mit manchen Schulen des Islam d'accord gehen.
Die Bibel und auch der Koran sprechen fast selbstverständlich über Gott. Demgegenüber kommen viele moderne Menschen mit einer Spiritualität ganz ohne Gott aus. Die Mystik ist schon immer vorsichtig mit dem Wort Gott umgegangen, sowohl im Christentum als auch im Islam.
In den tausend Namen Allahs ist zum Beispiel auch sowas, was mir so neu aufgegangen ist vom Islam, dass er eine wunderbare Art hat, über Gott zu sprechen als den eigentlich Unverfügbaren. Weil es gibt ja derartig viele Bilder, dass das irgendwann verschwimmt sozusagen. Ja? Und wenn ich mir jetzt so heute überlege, was wir eine gute Art und Weise über den wir Gott nennen, heute zu sprechen, hätte ich zum Beispiel hinzugesetzt als einen 100. Namen Allah, der Unverfügbare.
Die katholische Ethikerin Angelika Walser. Bibel trifft Koran, eine Gegenüberstellung zu Fragen des Lebens. Von Angelika Walser und Muhannad Korchede. Herausgeber des Buches ist Josef Bruckmoser von den Salzburger Nachrichten. Er hat letzte Woche die Buchpräsentation in Salzburg geleitet.
Fangen wir mit dem Gast von der Ferne an. Herr Professor Korchede, die Frage, die wir uns auch gestellt haben in diesem Projekt, was haben Sie denn Gemeinsames jetzt im Koran und in der Bibel entdeckt? Wo würden Sie sagen, sind große Brücken, wo ist das Verständnis am ehesten da und am leichtesten da?
Ich meine, grundsätzlich muss man sagen, dass der Koran, also was macht der Koran? Der Koran rezipiert eigentlich die Bibel. Also wenn man den Koran nicht kennt, aber die Bibel kennt und den Koran liest zum ersten Mal, wird man denken, Moment, das kenne ich ja alles. Also die Figuren, die im Alten Testament vorkommen, viele, also 24 von den Propheten, die im Koran vorkommen, sind Prophetenfiguren, die im Alten Testament vorkommen. Da würde man denken, Moment, das kenne ich ja alles von irgendwo. Aber der Koran rezipiert, beziehungsweise bezieht sich ja auf die Bibel, im Kontext des 7. Jahrhunderts, im Kontext der Verkündigung des Korans. Zum Beispiel, Mohammed von Anfang an, der Prophet Mohammed hat betont, er gründet jetzt keine neue Religion. Das klingt jetzt komisch vielleicht in unseren Ohren, weil im Moment, der Islam ist doch eine andere Religion. Aber er betonte immer wieder, ich bringe nichts Neues, sondern ich sehe mich in einer kontinuierlichen Linie, wie er sie genannt hat, meine Brüder, Abraham, Moses, Jesus und andere Propheten, die im Koran auch vorkommen. Und die Betonung immer wieder, dass diese Kontinuität des Monotheismus eine Art Einheit in der Vielfalt darstellen soll. Also das heißt, weil Mohammed sich in dieser Kontinuität sieht, bezieht er sich ja auf Abraham, auf Moses, auf viele Figuren, auf Jesus, die wir im Koran kennen. Es wundert uns ja nicht, dass auch manche Suren, auch allein der Titel des Suren, Sure 19, die Maria heißt, oder Sure 3, die Sippe Imrans, also die Familie Marias und Jesus ist, dass Jesus ganz prominent im Koran vorkommt, dass also die prominenteste Figur, könnte man sagen, sogar im Koran, ist Moses, nicht Mohammed, sondern Moses. Interessanterweise, das alles zeigt diese Kontinuität, die hier hergestellt wird im Koran.
Da gibt es ja schon eine interessante Parallelität insofern, weil wenn ich die Bibel nicht ganz falsch verstehe, wollte ja Jesus auch keine neue Religion gründen, nicht? Er wollte eigentlich das Judentum erneuern. Interessanterweise bei einer Veranstaltung in einer katholischen Pfarre unlängst hat dann jemand gesagt, naja, wozu brauchen wir eigentlich den Mohammed? Hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Wir haben ja alles, bei Jesus haben wir alles da. Warum musste dann noch Mohammed kommen?
Naja, im Kontext des 7. Jahrhunderts, wenn man zurück in die Geschichte geht, dann weiß man, an wen richtete Mohammed damals seine Botschaft? In Mekka, an die Mekkaner, die zwar gehört haben von Moses, von Monotheismus, aber sie waren Polytheisten. Und das sind die ersten Adressaten Mohammeds, die Polytheisten von Mekka, die nicht einverstanden waren mit der monotheistischen Botschaft Moses und Jesus. Und wenn man den Koran chronologisch liest, und das ist das, was wir in der Wissenschaft machen, anders als wenn wir jetzt den Koran so in der Hand nehmen, die Suren sind angeordnet nach der Länge, aber in der Wissenschaft bemühen wir uns, den Koran chronologisch zu lesen. Dann sieht man in der Anfangsphase, also fast die erste Hälfte des Korans, die mekkanische Phase, da war Mohammed bemüht, die Botschaft des Monotheismus an die Polytheisten heranzubringen. Und das war notwendig damals, nicht weil Mohammed jetzt was Neues erfindet, was Moses und Jesus nicht gesagt haben, aber deren Botschaft war nicht mehr die Botschaft, die sie verkündet haben, war sie nicht mehr so vorhanden in Mekka und deshalb hat er sich bezogen von Anfang an auf Moses und Jesus, ohne sie vorzustellen. Das ist ja interessant, wenn man den Koran liest, der spricht von Moses und Jesus, als würden die Adressaten wissen, wer das ist, weil die in der Tat wussten, wer das waren, aber eben das waren Polytheisten, die nicht einverstanden waren mit den Botschaften Moses und Jesus. Und da kam Mohammed, um daran zu erinnern. Deshalb nennt ihn den Koran als Erinnerer. Also er bringt nichts Neues, sondern erinnert an etwas, was die Menschen damals vergessen haben. Und das war im Kontext von damals neu, weil sie das vergessen haben. Für uns heute, so von außen gesehen, würde man sagen, ja, das wiederholt ja dieselbe monotheistische Botschaft, aber die muss ja immer wieder aktualisiert werden in Kontexten, in denen sie vergessen wurde.
Ja, Frau Basel, es gibt natürlich von den Muslimen her und jetzt im Gegensatz Bibel und Koran seit langem diesen Vorwurf, der zumindest in der Welt ist, das Christentum habe sozusagen den Monotheismus verwässert, weil da sind plötzlich dann drei Götter im Schwange und dann kommt vielleicht noch die heilige Maria dazu, so als Halbgöttin, und dann haben wir schon einen ganzen Himmel von Göttern. Jetzt ist es ja im Gespräch zwischen Muslimen und Christen sozusagen nicht das primäre Thema, jetzt dieses Problem zu lösen, weil das ist eine sehr große theologische Frage, die nicht so direkt in den Alltag hineingeht. Aber was natürlich direkt in den Alltag hineingeht, sind dann die Folgen. Wenn Herr Khurshide sagt, Mohammed wollte eigentlich keine neue Religion gründen, ich habe behauptet, Jesus wollte auch keine neue Religion gründen, warum sind diese Gestalten dann historisch beide so bedeutsam geworden, dass sie jetzt quasi mit Milliarden Anhängern in dieser Welt präsent sind?
Weil beide eine große Botschaft hatten
Heute ist ja die Herausforderung eine andere, also wo ich Ihnen jetzt dazugehört habe. Heute ist das eine säkulare Gesellschaft. Ja. Ich frage mich gerade, ob es einen neuen Propheten bräuchte, der seine Botschaft formuliert, und zwar die Botschaft von dem, den wir Gott nennen, in einer säkularen Gesellschaft. Das ist ja die große Herausforderung heute für beide Religionen. Ja. Und da hat Jesus, glaube ich, was über Gott gesagt, was einen schon berührt, nämlich, dass Gott die Liebe ist. Und ich habe von Ihnen gelernt, dass Mohammed was Ähnliches gesagt hat, der Gott, der Allbarmherzige. Und diese Botschaft von einer Transzendenz, die uns liebt, von der wir gewollt sind und geschaffen sind, so wie wir sind, das wieder in eine säkulare Gesellschaft zu übersetzen, das wäre die große Herausforderung heute. Aber ich glaube, manchmal, wir bräuchten einen neuen Propheten oder eine Prophetin.
Ja, ich würde gerade sagen, eben, wenn, dann müsste es eine Prophetin vielleicht sein, damit da auch einmal ein bisschen gegendert wird.
Richtig.
wenn wir schon dabei sind. Aber Herr Kuschide, das ist schon ein wichtiges Thema. Nicht Christentum und Jesus werden immer so groß mit der Nächstenliebe verbunden. Und das Erste, wenn jemand sagt, Koran, Islam, aha, da geht es um Schwerter und Kriege. Also ich überzeichne jetzt bewusst ein bisschen. Aber wie versteckt ist im Koran und bei Mohammed diese Nächstenliebe, dieses den anderen annehmen und mit dem anderen sein? Wie kann da der Koran auch zu einer Quelle werden, auch für Christen unter Umständen?
Ja, ich meine, interessant, wenn ich als Muslim von der Liebe rede oder Gott-Mensch-Verhältnis als Liebesverhältnis, dann höre ich von Muslimen wie auch von Nicht-Muslimen der Einwand, ja Moment, das hört sich ja christlich an, Gott und Liebe, Gott der liebt, und manche Muslime sagen, ja, das ist so ein weicher Gott, so mit dem können wir nicht viel anfangen, wir wollen so einen starken Gott. Also im Volksglauben, so dass Liebe assoziiert wird mit Schwäche, also ein Gott muss allmächtig sein, was heißt da Liebe? Liebe ist eine Emotion der Schwäche. Interessanterweise, aber ich erinnere immer die Muslime auch, aber auch Nicht-Muslime daran, dass der Koran durch und durch von Liebe spricht. Ich erinnere zum Beispiel an die 5. Sure, Vers 54, wo es heißt, Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Und daraus leite ich den sonst christlichen eigentlich Satz, der aber für den Koran genauso gilt, Gott sucht Mitliebende, weil er uns geliebt hat, bevor es uns überhaupt gab. Das haben die klassischen Exegeten darauf aufmerksam gemacht, dass hier im Koran Gott betont, er schafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben, nicht umgekehrt, die ihn lieben und deshalb liebt er uns, sondern er liebt uns, bevor wir überhaupt Existenz waren. Das heißt, seine Liebe ist bedingungslos und er wartet auf unsere Antwort, und die Antwort auf Liebe kann nur Liebe sein, wenn man in Freiheit die Liebe annehmen will, und darauf kommt das an. Nur die Frage ist, wie liebt man Gott, indem ich jetzt verbal sage, Gott, ich liebe dich jetzt, was hat er davon? Oder wie der Koran das vermittelt, oder es gibt diese berühmte Matthäus-Evangelium-Stelle 25, die gibt es auch als Aussage des Propheten Mohammed. Mohammed sagte, im Jenseits wird ein Mann vor Gott stehen und Gott wird mit ihm hadern. Und Gott sagt dem Mann, nicht umgekehrt, Gott sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht, ich war hungrig, hast mir nicht zum Essen gegeben, ich war durstig, hast mir nicht zum Trinken gegeben. Und der Mann wird erstaunt fragen, aber Gott, du bist allmächtig, wie kannst du krank, hungrig gewesen sein? Und die Antwort wird, als XY von deinen Bekannten krank warst, habe ich auf dich gewartet. Du hast ihn nicht besucht. Du hättest mir oder du wärst mir dort begegnet, auch beim Hungrigen, beim Durstigen. Das ist Gottes Liebe, die Nächstenliebe. Da verwirklicht sich Gottes Liebe. Und das finden wir im Koran. Das finden wir, wie gesagt, deshalb sage ich, also bringe ich das als Beispiel in der prophetischen Tradition. Nur wo Sie recht haben, wo wird das innerislamisch in der Theologie rezipiert? Da behaupte ich jetzt, dass gewisse politische Entwicklungen über die Jahrhunderte den Islam sehr stark instrumentalisiert haben für die Legitimation von Herrschaften, von Machtpositionen, die nicht jetzt viel anfangen konnten mit der Rede von Liebe und Barmherzigkeit. Sie brauchen einen restriktiven Gott, mit dem sie sich identifizieren, um ihre Herrschaft zu legitimieren oder um Kriege sogar zu legitimieren im Namen dieses Gottes.
Das haben wir leider jetzt auch im christlichen, im orthodoxen Bereich erlebt. Aber Frau Professorin Walser, da haben ja Sie das ein ähnliches Problem wie der Professor Kaschide, dem ja die Hardliner vorwerfen, dass er ein bisschen so einen Kuschelgott verkündet. Und bei Ihnen ist es genauso, nicht? Es gab einen starken Gott, einen christlichen, der hat Gebote erlassen und Vorschriften. Und dann kommen Bibeltheologinnen und Bibeltheologen und dann kommt noch dazu die feministische Theologie und versucht ein ganz anderes Gottesbild zu entwerfen. Wie weit sind hier diese Welten auseinander? Die Sie vertreten als Theologin, die einen sozusagen auch eine zeitgemäße Bibelinterpretation an die Leute bringen will, und das, was war, was immer in der Tradition so fix und fertig festgeschrieben ist.
Mir fällt da eine Begegnung mit einem Herrn im Zug, der offensichtlich die Salzburger Nachrichten liest. Der hat mich da gesehen und der hat mir angesprochen und hat gesagt, Sie sind doch diese zwei Theologen, die da in den Salzburger Nachrichten immer versuchen, der Religion was Menschenfreundliches abzuringen.
Und dann habe ich, hat sie durchschaut.
Ne? Dann habe ich nachträglich gedacht, ja, das stimmt. Ich glaube, das verbindet uns und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass, sagen wir mal, eine Theologie, die tatsächlich jetzt Liebe und Nächstenliebe betont, eine liberale Theologie, die eben zum Beispiel auch mit der historisch-kritischen Exegese arbeitet, ja, die sich der Wissenschaftlichkeit verpflichtet fühlt, dass wir da wesentlich mehr gemeinsam haben, also sogar zwischen Christentum und Islam, als innerchristlich und innerislamisch mit den jeweiligen radikalen, traditionalistischen Gruppen. Das ist ein offenes Geheimnis, das ist bei christlichen Konfessionen so und das ist bei den Religionen auch so. Ich würde mal sagen, sie können einfach mit Liebe und Freiheit, und die sind aufeinander verwiesen, immer. Das eine gibt es nicht ohne das andere, können sie keine Identitätspolitik betreiben. Und traditionalistische Gruppen haben das Interesse, Identitätspolitik zu betreiben und zu sagen, wir haben die Wahrheit und der Rest der Welt hat sie nicht.
Herr Professor Kaschide, wir haben nicht beide Religionen das Problem, dass die Menschen oder viele Menschen, sage ich mal, von Religion vor allem Klarheit erwarten. Sozusagen Religion ist Religio, ist die Rückbindung, und da muss ich mich aufgehoben fühlen, da muss ich mich in einer Gemeinschaft fühlen, die so denkt wie ich, wo nicht jeder irgendwie anders denkt. Stehen wir vor diesem Problem, und wie kann man dann, wie die Frau Professorin Walser schon gesagt hat, in einer säkularen Gesellschaft überhaupt an Menschen herankommen mit dem Gedanken, dass man sagt, du, Religion ist nicht nur ein starres Gebäude, das sind nicht nur die Mauern des Vatikans oder irgendwelche fundamentalistische Regime im arabischen Raum, sondern das ist ein offener Diskurs über Menschsein und Gott. Wie kann man diese Spannung auflösen? Wie kann Religion etwas Verbindliches bleiben, wenn es so ein offener Diskurs andererseits sein soll?
Diese Frage nach Klarheit. Was liefert Religion an Klarheit? Und das ist auch eine Interpretationssache. Also manche meinen, aus dem Koran kann man viele Beispiele bringen, juristische Aussagen, Erbschaftsregelungen, Heirat, Scheidung, alles. Oh, das ist die Klarheit. Ich meine, die Klarheit, die die Religionen uns liefern, ist, Gott ist die Liebe. Das ist eine Klarheit und das ist etwas Unverhandelbares. Also es ist nicht etwas, wo man sagt, ja, ist manchmal Gott doch gehässig oder meint es nicht gut mit uns, sondern er gibt uns diese Sicherheit. Deshalb interessanterweise, das Einzige laut dem Koran, womit sich Gott verpflichtet hat, ist die Barmherzigkeit. In der 6. Sure zweimal wiederholt sich, Gott hat sich selbst die Barmherzigkeit verschrieben. Er gibt uns die Sicherheit, das ist die Klarheit. Das ist das eine. Also das heißt nicht die juristischen Regelungen, nicht die normativen Regelungen, wo man sagt, ja, also männlich, weiblich, das ist die Klarheit, sondern die Klarheit ist, dass wir es mit einem liebenden Gott zu tun haben, der es ernst meint mit uns, der es gut meint mit uns und der uns mit Freiheit, wie Frau Welser gesagt hat, ausgestattet hat. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Das heißt, wir sind gegenüber freie Wesen. Das ist Klarheit.
Wir hörten die katholisch-theologische Ethikerin Angelika Walser, Professorin an der Universität Salzburg, und den islamischen Theologen Muhannad Khorshide, Professor an der Universität Münster. Die Fragen stellt der Josef Bruckmoser von den Salzburger Nachrichten. Er ist der Herausgeber des neuen Buches »Bibel trifft Koran – Eine Gegenüberstellung zu Fragen des Lebens«. Erschienen ist das Buch im Verlag Tirolia.